Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 3. März 2025. Wir schauen aus der Schweiz über die Landesgrenzen in die Welt hinaus. Und das, was Sie im Hintergrund erkennen können, ist gewissermaßen das mythische Ursprungsgelände unserer Schweiz, die Wiege der Eidgenossenschaft mit dem prächtigen Vierwaldstättersee. Da hat sich die DNA unseres Landes zusammengebraut gewissermaßen. Freiheit, Demokratie, Neutralität, schroffe Gebirgshänge, eine Art steinernes Misstrauensvotum und eine Abwehrwand gegenüber den Begehrlichkeiten aus dem Ausland. Das haben ja die Österreicher und viele andere haben das merken und bitter erfahren müssen. Aber auch die liebliche, fast venezianische Weltoffenheit von Städten wie Luzern, die eben schon früh, schon im späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit eine internationale Ausstrahlung gewinnen konnten. Und diese Verbindung, diese Kernfusion zwischen berglerischem Freiheitssinn und städtischer Weltoffenheit, das ist der Kern der Schweiz, meine Damen und Herren. Diese Fusion steht gewissermaßen, diese Kernfusion steht am Ursprung unseres Staates, und darum bin ich geradezu euphorisiert, dass ich jetzt vor diesem Gemälde meine Sendung machen kann. Doch wenden wir uns Deutschland zu. Deutschland ist in Unterform. Deutschland krankt vor allem wirtschaftlich. Eine Katastrophe ist es noch nicht, das wäre übertrieben, aber es ist eine Stagnation, es ist eine rückläufige Stagnation, und der Stress steigt auch bei den Unternehmen. Man sieht, zu viel Bürokratie, zu viel Staat, zu wenig Freiheit, zu viel Staat, zu wenig Deutschland. Da muss entrümpelt, da muss ausgemistet, da muss entbürokratisiert werden. Aber wird das da die sich neu, möglicherweise neu formierende Regierung, diese große Koalition einst großer, aber jetzt doch stark gerupfter Volksparteien, wird diese Koalition das schaffen? Da hört man sehr viel Zweifel. Ich habe noch wenig Deutsche getroffen, die jetzt in Begeisterung ausgebrochen wären über die politischen Perspektiven, die sie da sehen. Und Friedrich Merz, der einstige Hoffnungsträger, der ja seine großartige Ausgangslage im Grunde verspielt hat, er hat sich natürlich ganz ungeschickt verhalten mit seiner Brandmauer, hat überhaupt keine Optionen mehr, hat sich eigentlich auf dem Silbertablett den Sozialdemokraten ausgeliefert. Lars Klingbeil, der treibt jetzt, der SPD-Vorsitzende, der neue starke Mann, der treibt jetzt die CDU vor sich her, und Friedrich Merz hat überhaupt nichts in der Hand. Das ist natürlich eine Dummheit kolossalen Ausmaßes. Er hätte nie eine Brandmauer errichten dürfen, hätte sagen müssen, selbstverständlich rede ich mit allen Parteien. Nur so kannst du erfolgreich in Verhandlungen steigen. Und wie will denn ein Politiker, der nicht einmal über dieses Einmaleins der Verhandlungstaktik verfügt, wie will denn der ein Land reformieren, ein Land sanieren, vielleicht sogar ein Land retten, wie da etwas dramatischer besorgte Beobachter jetzt doch schon Alarm schlagen? Das ist das ganz große Fragezeichen, das wir da beobachten können. Außenpolitisch sieht's nicht viel heller aus. Im Gegenteil, Deutschland ganz merkwürdig jetzt positioniert, und vor allem auch der CDU-Chef, ein Transatlantiker, der jetzt allerdings in Interviews am Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt hat, er gehe da auf Distanz gegenüber Washington. Er glaube, dass man da nicht mehr 100% in der gleichen Wertegemeinschaft zu Hause sei. Das Wort Wertegemeinschaft, meine Damen und Herren, sollte man sowieso aus dem politischen Wortschatz streichen. Da fängt nämlich die Überheblichkeit schon an. Wenn Politiker von Werten sprechen, dann ist das einfach bereits die Verbalarroganz von Leuten, die von irgendetwas ablenken wollen. Wenn Leute immer von Werten reden, ja, dann möchten sie nicht von Leistungen reden und von dem, was sie konkret erreichen. Dann versucht man sich gewissermaßen eine blendende Ritterrüstung anzuziehen, um sich da mit Werten zu panzern, um Leute einzuschüchtern oder irgendetwas zu bezwecken, was aber nicht mit der konkreten politischen Arbeit letztlich zu tun hat. Also aufhören, abfahren mit diesem Gerede von Werten. Wir wollen Leistungen sehen in der Politik und ich glaube, viele Deutsche sind sehr ungeduldig, was die Leistungsfähigkeit ihrer Politik, ihrer Parteien angeht. Die sind ja auch arg gebeutelt worden in den letzten Jahren. Also eine ganz schwierige Ausgangslage mit wenig Optimismus und wenig Zukunftsversprechen. Kommt Deutschland aus dieser schwierigen Ecke heraus oder steuert man jetzt auf eine Art Instabilität 2.0, wie bei der Ampel zu, kommt es dann bald wieder zu Neuwahlen? Das sind alles so etwas die offenen Fragen. Und in diese ohnehin sich jetzt schon verschärfende Unsicherheit kommen jetzt auch noch transatlantische Spannungen nach dieser Karambolage vom letzten Freitag im Weißen Haus zwischen Trump und Zelensky. Da können Sie übrigens vergessen, was die deutschen Zeitungen schreiben. Das ist jenseits der Wirklichkeit, was ich da lese. Ist ja unglaublich, wie eine Gleichschritt, wie eine Stechschrittbrigade trampeln sie jetzt über den amerikanischen Präsidenten, werfen ihm vor, er habe da absichtsvoll durch unflätiges, populistisches Verhalten den ukrainischen Präsidenten Zelensky vor den Bus geworfen. Also wenn man die ganze Diskussion nüchtern anschaut, kommt man zu einem ganz anderen Schluss. Trump war extrem zuvorkommend. Er hat von Anfang an seinen guten Willen kundgetan und gesagt, er freue sich, man werde jetzt dann gleich einen Vertrag unterzeichnen, der liege bereit. Er hatte große Anerkennung den Ukrainern gezollt. Er hat auch einige sehr charmante und persönlich verbindliche Aussagen gegenüber Präsident Zelensky gemacht. Aber er hat eben betont, und das ist seine Politik, er hat gesagt, ich will einen Kompromissfrieden. Ich stehe nicht auf der Seite der Russen, ich stehe auch nicht auf der Seite der Ukraine, ich stehe auf der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich stehe auf der Seite des Friedens. Wir müssen einen Kompromiss machen, wir müssen einen Deal schließen, wir brauchen einen Waffenstillstand und ich mache mir keine Sorgen, dass dann auch die Sicherheitsfragen geklärt werden können, weil Trump eben eingesehen hat, das hat er zwar nicht gesagt, aber ich glaube, das ist der Fall, weil er eben sagt, dass dieser Krieg beendet werden kann, wenn man die unmittelbare Kriegsursache beseitigt. Und die unmittelbare Kriegsursache war eben der Versuch, die Ukraine in die NATO hineinzuzwängen gegen den expliziten und jahrelang immer wieder vermeldeten Protest der Russen, den man einfach in den Wind geschlagen hat, weil man die Russen nicht ernst genommen hat. Nach dem Ende des Kalten Kriegs, da ist der Westen eben überheblich geworden, das Ende der Geschichte und so weiter. Hören Sie und lesen Sie dazu übrigens die großartige Ansprache des Columbia-Professors Jeffrey Sachs. Wir haben das dokumentiert. Vor dem EU-Parlament hat er gesprochen, vor einigen Tagen eine monumentale, großartige, augenöffnende Rede, die in unseren Medien totgeschwiegen wurde, völlig zu Unrecht. Und die zeigt Ihnen eine ganz andere Perspektive. Da kommt man etwas herunter von dieser Putin-Dämonologie, von diesem Putin-Feindbild. Also Trump hat sich da am Freitag für einen pragmatischen Kurs der dialogischen Konfliktbereinigung der Diplomatie eingesetzt. Aber Zelensky, das hat man gemerkt, auch körpersprachlich, das ist ihm zuwider. Er möchte einen militärischen Sieg gegen die Russen. Er möchte die Russen aus allen Gebieten der Ukraine vertreiben. Und das ist ein Ziel, das man verfolgen kann. Aber es ist völlig unrealistisch und das widerspricht komplett den militärischen Realitäten. Zelensky hätte das mehr oder weniger haben können 2022, als die Russen nach wenigen Kriegswochen auf Verhandlungen sich einließen in Istanbul, aber das ist damals aus dem Gleis geworfen worden, nicht zuletzt auch durch die Intervention des britischen Politikers Boris Johnson. Also Zelensky hatte im Grunde alle Möglichkeiten, alle Karten in der Hand, aber er hat sich eben auch überschätzt, er hat sein Blatt überreizt, er hat gewettet auf eine Niederlage Russlands, wie übrigens auch die meisten Regierungen in der EU und auch die damalige Regierung in Washington. Und einmal mehr hat man da die Russen sträflich unterschätzt. Aber jetzt zu behaupten, Trump mit seinen Friedensbemühungen habe da gewissermaßen zum Unfrieden beigetragen zwischen Zelensky und sich selbst bei diesem Treffen. Das halte ich für komplett an den Fakten und an der realen Ereigniskette vorbeigehend. Aber schauen Sie selber, wir haben das ja alles hier in unserem Online-Kanal dokumentiert. Sie können das ja anschauen, und diese Transparenz ist ja auch das Großartige, dass man sich selber ein Bild machen kann. Aber es wird ja noch immer verrückter. Auch die Europäer, die EU, die steigt jetzt auf die Barrikaden. Eine Welt des politischen Wahnsinns, könnte man sagen. Also ein amerikanischer Präsident will Frieden schließen, aber die EU-Europäer, die Verbündeten, die verbrüdern sich jetzt mit dem ukrainischen Präsidenten, der auf keinen Fall einen Waffenstillstand will. Ausgerechnet die Europäer, die hoch verschuldet sind, die riesige Wirtschaftsprobleme haben, die gar keine funktionierenden Armeen mehr haben, die auch den Wehrwillen nicht mitbringen, einen solchen Krieg zu führen. Und das ist im Grunde die tröstliche Nachricht, denn Gnade uns Gott, wenn diese EU die Muskeln hätte, die da vorgespielt und vorgegaukelt werden an diesen internationalen Treffen. Gestern am Sonntag, großes NATO-Meeting in London, das ist Theater. Also für mich ist das Theater. Es sieht zwar eindrücklich aus mit all diesen Staatsoberhäuptern, aber hier diese Protestveranstaltung gegen Washington, das ist doch der verzweifelte Versuch von EU-Politikern, NATO-Politikern aus der zweiten Reihe, sich eine Bedeutung zu geben, die sie gar nicht haben. Also da versucht eine Gruppe von Staaten, von Politikern, die eigene Überflüssigkeit, die eigene Irrelevanz sozusagen zu überwinden, aber nicht durch konstruktive Vorschläge, sondern durch Wichtigtuerei. Und die dritte Beobachtung, die ich sehe, das ist das rabiate Gutmenschentum, jetzt vor allem in den deutschen Medien. Das ist also ein hochinteressantes Phänomen, dieser Moralismus, diese Selbstgerechtigkeit, da vor allem auch bei den führenden Zeitungen aus den großen Verlagshäusern, wie die sich jetzt da also moralisch aufplustern gegen Putin, das natürlich sowieso, aber auch gegen Trump. Da hat man das Gefühl, da bilden sich einige Leute ein, sie seien die Weltmeister der Moral sozusagen, die Michelangelos der Moral, die jetzt da Lehrer Lempel-mäßig der ganzen Welt die Leviten lesen und Moralvorlesungen halten können. Etwas lächerlich, etwas peinlich, wenn Sie mich fragen, sehr, sehr pompös, aber entlarvend. Hier entstellt sich eben auch eine Mentalität zur Kenntlichkeit, die mir vor allem in der deutschen Politik übervertreten scheint. Die Überheblichkeit, die Arroganz, die Neigung, alles zu vermoralisieren und die Unfähigkeit zum Pragmatismus und Probleme sachlich zu besprechen und sachlich zu lösen. Dazu passt natürlich das ganze Gehabe, das ganze Getue mit Brandmauern, mit Denkverboten, mit der Beschneidung der Meinungsäußerungsvielfalt, all diese Dinge, das passt dazu, das ist Ausdruck eines oligarchischen politischen Verkrustungsprozesses, den Sie da in der Bundesrepublik zweifellos gehabt haben. Ja, Sie werden von einer Art Parteienoligarchie regiert, die immer wieder so tut, als habe sie die Weisheit, die Moral, die Schönheit gepachtet auf ihrer Seite und gar nicht merkt, dass man sich mit dieser Einstellung fundamental vom Boden der Demokratie bereits entfernt hat. Aber ich glaube, dass immer weniger Deutsche dafür ein Musikgehör entwickeln, dass sich immer mehr Deutsche davon abwenden, aber das werden wir dann sehen, auch bei Wahlergebnissen in der unmittelbaren Zukunft. Ja, jetzt hat der Trumpismus sein wahres Gesicht gezeigt. Das ist so eine dieser Schlagzeilen oder Gruselshow im Oval Office. Also der Moralismus, die Selbstgerechtigkeit kennt da überhaupt keine Grenzen. Dann Wahlen in Hamburg. SPD mit Abstand stärkste Kraft. CDU und Grüne fast gleich auf. Die SPD bleibt vorne, hat aber stark verloren. Die CDU gewinnt. Plus 8,3%, das ist ja etwas der nationale Trend. Die Grünen fallen zurück, die Linken sind etwas größer geworden und auch die AfD, die allerdings nicht so stark ist in Hamburg, die hat zugelegt. Hamburg, habe ich mir sagen lassen, ist politisch ein eigener Planet. Als Schweizer maße ich mir da keine Urteile an. Allerdings Hamburg eine großartige Stadt. Sie erinnert mich immer etwas an Zürich. Viel Wasser, sie haben natürlich noch etwas mehr Wasser, sie haben noch Meere im Anschluss, wir haben nur einen See, aber was für einen schönen See und was für schöne Berge. Aber Hamburg und Zürich, irgendwie geistes, vielleicht auch etwas seelenverwandt. Die Zürcher gelten ja auch als etwas reserviert und zum Teil auch statusbewusst. Das ist natürlich mit deutscher Gründlichkeit dann noch etwas stärker ausgeprägt da im hohen Norden. Ja, die NATO-Verwicklungen ein großes Thema und ganz interessant. Erinnern Sie sich, vor 3 Wochen habe ich gesagt, Donald Trump sollte die Nord Stream Pipelines kaufen und man sollte zusammen mit den Russen ein Gemeinschaftswerk machen. Russland, Amerika und Europa zusammen mit diesen Nord Stream Pipelines, die Pipeline des Friedens und das Freiheitsgas aus Russland. Ich habe da schon ein paar Slogans, Twitter-taugliche Slogans für das Weiße Haus formuliert, habe das relativ intensiv hier nach vorne gebracht, diese Idee. Und jetzt lesen wir tatsächlich übers Wochenende in der Financial Times, aber auch in den deutschen Zeitungen, dass die amerikanische Regierung, dass Donald Trump tatsächlich hinter den Kulissen an der Sanierung, an der Übernahme dieser Nord Stream Pipelines arbeitet. Das wäre eine geniale Idee. Und wenn das zustande kommt, das wünsche ich mir, dann hätte das natürlich auch einen unglaublichen Effekt auf die Beurteilung von Putin. Ich meine, stellen Sie sich das einmal vor, wenn ausgerechnet der Präsident, dessen Infrastruktur in die Luft gesprengt wurde, vermutlich unter Mitwissenschaft, vielleicht auch unter Beteiligung der Vereinigten Staaten, wenn der sagt, okay, jetzt machen wir das zusammen, wir bauen das auf, da haben wir ein gemeinsames Projekt, mit dem wir Europa, Amerika und Russland stärken können. Ich meine, das wäre eine Win-Win-Win-Situation. Da hätte man ja das gemacht, was ein Unternehmer immer versuchen muss, nämlich aus einer Katastrophe eine Goldgrube. Und das wäre ganz interessant, also ich bejahe das, für mich ist das eine ganz tolle Nachricht und das würde eben auch zeigen, dass eben Zusammenarbeit besser ist, Kooperation ist besser als Konfrontation, also diese zertrümmerten Pipelines da, dieser Trümmerhaufen unter dem Meer könnte dann zum Symbolbild einer wieder erneuerten Zusammenarbeit werden. Also fast schon eine kitschige Hollywood-Pointe. Ich weiß, Sie werden mir jetzt da ein bisschen widersprechen. Der eine oder andere Skeptiker wird schmunzeln. Aber erinnern Sie sich an meine Worte, das könnte ein unglaublich interessanter Weg in die Zukunft sein. Lassen wir uns da positiv überraschen. Ja, noch eine etwas unerfreuliche Nachricht. Der Friedrich Merz könnte schon beim nächsten Thema da auch wieder umfallen. Er hat sich ja als Verteidiger der Schuldenbremse profiliert. Jetzt lesen wir, Union und SPD prüfen 2 Sondervermögen in Milliardenhöhe. Sondervermögen, auch so ein Gaunerwort in der deutschen Politik, das man nicht verwenden sollte, wie Brandmauer, ist auch ein Gaunerwort, oder Nazi. Das ist das größte Gaunerwort heute in der Politik. Völlig unseriös, das sollte man verabschieden, dass die Medien da mitmachen, disqualifiziert den Journalismus, den Nazis, wenn man dieses Wort ernst nimmt, hat das einfach nichts, überhaupt nichts zu tun mit dem, was heute in der deutschen Politik passiert. Es mag da andere Missstände geben, es mag da unappetitliche Exponenten und Personen geben, aber mit dem Begriff Nazi und dem ganzen Horrorkabinett an Vorstellungen und historischen Erfahrungen, dass man damit wachruft, hat das einfach nichts zu tun. Es ist einfach nur eine Bagatellisierung, eine Banalisierung dessen, was mit diesem Begriff früher einstmals bezeichnet worden ist. Also der Friedrich Merz scheint hier nun also doch auf einmal nicht mehr so felsenfest zu seinem Schuldenbremse zu stehen und man möchte also die Armee aufrüsten, die Bundeswehr. Das ist interessant. Das könnte bedeuten, dass die Regierung, so sie denn zustande kommt, eine Art künstliches Konjunkturprogramm macht. Nur ganz kurz dazu, wenn sie aufrüsten, dann hat das einen stimulierenden Effekt für die ganze Wirtschaft. Das Geld, das Sie investieren, zum Beispiel 100 Milliarden, das schlägt sich dann direkt im Bruttosozialprodukt nieder. Allerdings, das ist nicht nachhaltig, weil das, was produziert wird, das brauchen Sie ja nicht. Das ist für die Streitkräfte, das ist zwar wichtig und es ist auch vielleicht ein Innovationstreiber, aber es ist nicht nachhaltige Wirtschaftskraft. Ich könnte jetzt in ganz dunkle Kapitel der deutschen Geschichte einsteigen und sagen, das hat es früher auch schon gegeben, dass Regierungen vor allem aufgerüstet haben. Das gibt dann einen wunderbaren Effekt und die Leute fühlen sich gut, weil das eben auf die Wirtschaft durchschlägt. Aber am Ende bewirkt das eben auch leere Kassen und höhere Schulden. Und das ist hier das Problem. Und wenn jetzt also Friedrich Merz, wenn seine Wirtschaftspolitik darin besteht, jetzt gewissermaßen ein künstliches Wachstum, einen Booster zu erzeugen durch eine massive Aufblähung der Rüstungsausgaben, dann wäre das auch ein bisschen Etikettenschwindel und das wäre nicht die Lösung der eigentlichen strukturellen und Reformprobleme, die sie haben. In Deutschland müssen sie den Staat zurückfahren, die Bürokratie. Sie brauchen mehr Freiheit, weniger Staat, mehr Deutschland. Übrigens, letzte Meldung in Österreich. Großartig, haben wir wieder eine Regierung. Es zeichnet sich ab, dass sich da die drei Verliererparteien einigen konnten unter Ausbremsung des eigentlichen Wahlgewinners. Auch da geht man vermutlich mit der Prognose nicht fehl, wenn man darin nicht die stabilste aller denkbarsten Koalitionen und Konstruktionen erkennt. Und vor allem kann eben die Politik nicht funktionieren, die Demokratie, wenn sie den Wahlsieger nicht an der Regierung beteiligt oder wenn eben die Verlierer den Wahlsieger sabotieren und ihn nicht zum Zug kommen lassen. Das führt nicht zum Erfolg, das wird nur zu noch mehr Wählern für den ausgebremsten jetzigen Wahlsieger führen. Das kann ich Ihnen da schon geben. Wenn man es klug machen möchte, ich meine, das ist ja immer das Ziel dieser Mainstream-Partei, wie kann man die sogenannten Populisten, die AfD, die FPÖ, wie kann man die kleiner machen? Ja, das hat man gesehen, wenn man sie an der Regierung beteiligt, aber manchmal klappt es dann vielleicht auch nicht, dann werden sie noch stärker, wenn sie in der Regierung sind, aber am Ende des Tages, meine Damen und Herren, muss man die Demokratie akzeptieren, muss man die Wahlresultate akzeptieren. Und das sind besorgniserregende Tendenzen in Europa. Da hatte der amerikanische Vizepräsident recht mit seiner Rede in München. Man nimmt bei uns die Demokratie nicht mehr wirklich ernst. Und das muss sich ändern. Und solange das nicht passiert, werden auch die strukturellen, die ganz konkreten Probleme nicht gelöst werden können. Warum nicht? Weil die Regierungen gar nicht den Rückhalt, die Führungsstärke haben. Diesen Regierungen, die die Demokratie ausbremsen, denen geht es nicht ums Land, denen geht es um sich selbst. Diese Politiker, das sind Ego-Politiker, die optimieren ihre Karrieren. Das sind Laufbahn-Karriere-Politiker, denen es aber nicht ums eigene Land geht. Das ist die ganz schlichte Beurteilung, die man hier vornehmen muss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Ich verabschiede mich fürs Erste, melde mich aber mit Sicherheit wieder zurück. Einen schönen Tag, einen guten Start in die neue Woche und bis später.